Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Ach, eigentlich wollten wir mal eine Sommerpause machen.
Irgendwie dachten wir, es wäre schön, ans Meer zu fahren oder im See zu schwimmen und uns nicht mit der EKD auseinanderzusetzen, oder?
Ja, aber es passieren ja dann doch so viele Sachen.
Beziehungsweise auch, was alles nicht passiert und dann Folgen hat, weil es nicht passiert.
Ja, und vor allen Dingen Thema Anerkennungszahlungen. Das ist ein leidiges Thema, aber es ist auch das Thema, wo ich sagen würde, die meisten Betroffenen haben an dem Thema wirklich ein großes Interesse.
Ja, das ist ja auch letztendlich das, was praktisch gemacht werden kann. Also wir wissen ja, dass sexualisierte Gewalt oft Folgen hat, dass oft Folgen zum Beispiel für die Erwerbsbiografie, für die Gesundheit. Ja, da sollte man doch denken, die evangelische Kirche, eigentlich haben sie das ja auch schon gesagt, da soll jetzt was passieren, das soll jetzt zuverlässig sein für Betroffene, oder?
Ja, vor allen Dingen soll es einheitlich sein. Eine fehlende Einheitlichkeit wurde ja auch in der Forumsstudie kritisiert und das wurde ja auch angekündigt von der EKD im Rahmen des Forum-Maßnahmenplans, dass die Einheitlichkeit kommen soll.
Genau, und da haben wir immer gesagt, Einheitlichkeit an sich reicht ja nicht, sondern die Standards müssen auch gut sein. Also wenn alle einen Euro kriegen, ist das zwar einheitlich, aber ziemlich schlecht. Aber die kriegen ja nicht mal die Einheitlichkeit hin, oder?
Ne, überhaupt nicht. Wir hatten ja schon mal eine Folge extra gemacht zum Thema Anerkennungssalat. Da haben wir mal die ganzen Unterschiede aufgezählt.
Genau, auf unserer Webseite kann man das auch nochmal nachgucken. Da hattest du eine ziemlich coole Übersicht erstellt, wie das so umgesetzt ist. Und wir wollen jetzt ein kleines Update geben, wie es gerade ist und werden da aus verschiedenen Landeskirchen mal berichten.
Ich würde sagen, wir fangen an mit der Landeskirche der Herzen, der Landeskirche Hannovers, beziehungsweise in dem Fall ist es Niedersachsen und Bremen. Und da hatten wir auch eine extra Folge drüber gemacht. Die hatten sich da so ganz lustige Fristen ausgedacht.
Ja, das war sehr schockierend. Wir hatten mitbekommen, dass die wollten, dass Personen wie du und ich, die schon mal einen Antrag gestellt hatten und auch schon Leistungen erhalten haben, die sogenannte Gegenvorstellung innerhalb von 6 Monaten formulieren müssen, nämlich bis zum 30.06. Und sonst ist die Chance für immer vertan. Das war so der Stand, den wir hatten.
Ja, wir hatten das mitbekommen durch eine interne Mail von der Anerkennungskommission, die uns weitergeleitet wurde. Interessanterweise haben die Betroffenen, die dann tatsächlich auch diesen Antrag hätten stellen müssen in dieser Frist, nichts davon mitbekommen.
Genau, wir haben da ziemlich Stunk gemacht dann. Jakob, was hast du gemacht?
Ja, ich habe, weil mir die Anerkennungskommission leider auch gar nicht mehr geantwortet hat, dann die EKD-Fachstelle angeschrieben. Dann gab es ein ewiges Hin und Her und irgendwann hieß es dann, ja, es gibt über das Thema dieser Fristen unterschiedliche Auffassungen. Ist ja auch sehr interessant. Und deswegen sind diese Fristen jetzt erstmal ausgesetzt.
Ein Mitglied von Vertuschung beenden hatte auch noch der Landessynode geschrieben. Deswegen, wie das ist und wie sich die Landessynode da verhält und hat dann auch die Antwort bekommen, nein, die Frist gilt nicht. Also ich würde sagen, die haben versucht, eine Frist durchzudrücken und sind damit nicht durchgekommen.
Aber was ist das denn bitte auch für eine Einheitlichkeit und wie schlecht ist denn bitte diese Grundlage, wenn die so einen Interpretationsspielraum bietet? Also was soll das denn?
Ja, das ist echt unverständlich. Wobei man sagen muss, dass die Personen, die Kommission, die in Niedersachsen und Bremen über die Leistungen für Betroffene entscheiden soll, extra sehr viel Aufwand betrieben hat, um Betroffenen schlechte Bedingungen zu schaffen. Das kann man so sagen, oder nicht?
Das kann man pauschal so sagen, ja.
Vielen Dank an die Damen und Herren der Kommission, aber zum Glück ist es ja nicht so weit gekommen, weil noch andere Leute mitreden konnten.
Du hattest mir was ganz Interessantes aus NRW geschickt. Denn da läuft ja auch nicht alles so wie in anderen Landeskirchen.
Genau, also da sind ja auch mehrere Landeskirchen, also zum Beispiel die EKIR oder die Evangelische Kirche von Westfalen, sehr viele Mitglieder, weil bevölkerungsreich. Und da ist es halt so, dass die Anerkennungskommission sagt, wir machen im Moment nur die Hälfte unserer Arbeit.
Wie, was, die Hälfte der Arbeit? Wie soll das denn funktionieren?
Also wenn ihr euch erinnert, wir haben das ja öfter erklärt, die Anerkennungsleistungen für Betroffene, das soll ja ein Zwei-Säulen-Modell sein.
Ja, genau. 15.000 Euro soll man bekommen, wenn die ganze Sache nach damaligem oder heutigem Recht strafbar ist, strafbar gewesen wäre, wie auch immer. Und dann soll es eine individuelle Zahlung obendrauf geben, wo keiner weiß, in welcher Höhe.
Und für diese individuelle Leistung sollte ja ein Anhaltskatalog entwickelt werden und dann umgesetzt werden über die kirchliche Gesetzgebung in allen Landeskirchen bzw. allen Anerkennungskommissionen.
Aber diesen Anhaltskatalog, den gibt es eben noch nicht offiziell. Die Anerkennungskommissionen arbeiten nicht danach, er ist nicht offiziell einsehbar, keiner weiß, was drinsteht, es gibt ihn wohl irgendwie, aber die Anerkennungskommissionen, die orientieren sich gerade anscheinend nach was weiß ich was.
Also diesen Anhaltskatalog, der jetzt auch manchmal Orientierungshilfe genannt wird, den gibt es halt nicht, beziehungsweise es gibt ihn, aber er ist nicht gültig. Da hat sich jetzt die Anerkennungskommission der Region West gesagt, ja, dann treffen wir mal keine Entscheidung, da halten wir mal die Betroffenen noch länger hin. Wir entscheiden nur über Säule 1, strafbar oder nicht.
Und wie begründen die das, dass sie das jetzt nicht machen?
Ja, die sagen halt, es soll dann nicht noch einmal eine neue Entscheidung geben, wenn der dann fertig ist.
Das kann ich ja zum Teil sogar nachvollziehen, dass man sagt, also wir wollen hier keine Doppelentscheidung machen oder so. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja Moment mal, was ist denn da mit der Einheitlichkeit, wenn andere Landeskirchen gerade entscheiden und dort nicht entschieden wird? Ja, und was ist eigentlich bitte schön mit den Leuten, die jetzt gerne mal eine Entscheidung hätten, weil sie schon seit 15, 20 oder von mir aus auch 50 Jahren auf eine Leistung warten?
Ja, das ist wirklich schlimm. Das zeigt eben wieder mal, dass es der evangelischen Kirche überhaupt nicht gelingt, irgendeine Einheitlichkeit zu schaffen. Die reden ja auch immer davon, wie wichtig die Betroffenen sind und Betroffenen orientiert. Da sind Menschen, die jetzt dieses Geld brauchen würden auch. Die sind auch vielleicht mal in einer finanziellen Notlage, wo wirklich mal was helfen würde, wenn sie Geld bekommen würden. Und da sagt jetzt eine von 9 Regionen, sagt schon mal, Edgy Badge, erstmal nicht, also noch weiter verschieben. Und ich finde, das ist so schlimm, weil ja so viele Betroffene das Gefühl haben, dass sie immer hinten angeschoben werden. Dass es immer vertröstet. Jetzt noch nicht, aber später. Noch ein bisschen geduldig sein. Später. Das kommt alles noch. Wir machen das ganz toll für dich. Aber später.
Wie gesagt, dass man nicht doppelt entscheiden will, kann ich ja verstehen. Auf der anderen Seite, was wäre denn schlimm daran, wenn man jetzt nach jetzigem Kenntnisstand irgendwie entscheidet und wenn es später nochmal mehr geben sollte, dann eben nochmal etwas mehr den Leuten zuspricht. Es kann ja eigentlich nur so sein, dass man jetzt noch nicht die vollständige Summe zusprechen will, weil vielleicht die Höhen der Zahlung insofern geändert werden, als dass man später sagen müsste, oh, da haben wir vielleicht in einigen Fällen zu viel gezahlt.
Ja, es wäre ja ganz schrecklich, wenn eine betroffene Person mal 5.000 Euro zu viel bekommen würde. Von einer Kirche, die 350 Millionen Euro Staatsleistungen erhält. Nur zur Erinnerung, die katholische Kirche hat 4-mal so viel Geld an Betroffene sexualisierter Gewalt gezahlt bislang bei gleichen betroffenen Zahlen.
In den östlichen Bundesländern ist ja noch gar nichts passiert, soweit ich weiß. Da ist es ja so, dass die Anerkennungsrichtlinie anders als in den anderen Bundesländern Anfang des Jahres nicht in Kraft getreten ist. Ist das noch der aktuelle Stand?
Ja, das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Zum Beispiel die EGPO, also die Evangelische Landeskirche Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, also da ist auch Berlin mit drin. Die hat im Mai diese Anerkennungsrichtlinie anerkannt, sozusagen. Und da würde man jetzt denken, ja supi, Fortschritt, ist ja mal was passiert. Wenn man jetzt auf die Webseite der EGPO geht und versucht, sich zu orientieren als Betroffene, wo kann ich jetzt meinen Antrag stellen nach der neuen Anerkennungsrichtlinie, findet man nichts. Also es gibt da so, auf der Webseite gibt es die Mitteilung, dass das seit dem 21. Mai gilt. Und dann waren da mal so FAQs, also Frage und Antwort. Die sind gelöscht und man kann auch keine Formulare runterladen. Eventuell, wenn man sich an eine Person wendet, kriegt man dann vielleicht die Information, was passiert, aber man kann auf jeden Fall zurzeit keine Formulare ausfüllen. Das heißt, da passiert auch gerade nichts in diesem großen Bereich einer großen Landeskirche.
War da nicht noch irgendwas in Sachsen?
Ja, Sachsen ist ja auch ganz kompliziert und ich glaube, das kriege ich nicht mal hin, das ganz genau zu berichten. Da ist es so, dass die Landessynode der Kirchenleitung Druck gemacht hat, endlich mal über diese Anerkennungsrichtlinie abzustimmen und die anzunehmen.
Vernünftig.
Das ist ja das Parlament der Landeskirche, das ist das, wo die Protestanten immer sagen, wir sind super demokratisch. Ja, und dann ist es halt so passiert, dass die Kirchenleitung gesagt hat, das hat jetzt zwar die Landessynode beschlossen, aber wir haben eigentlich trotzdem nicht so viel Lust drauf. Und die Vorsitzende der Landessynode, also es wurde dann auch, das ist ja sozusagen ein Parlament und das Parlament wurde neu gewählt. Normalerweise ist es aber so zwischen diesen Landessynoden, dass wenn eine Person den Vorsitz hatte und noch nicht so lange in dem Amt war, also erste Amtszeit, dass sie dann eigentlich immer wieder die Synodenvorsitzende wurde danach. Und diese Vorsitzende der Landessynode ist aber diesmal nicht von der Kirchenleitung wieder bestätigt worden. Und da gibt es schon so Gemunkel, dass das wohl daran liegen könnte, dass die Landessynode sich für diese Anerkennungsrichtlinie eingesetzt hat.
Das heißt, in Sachsen kann man aktuell auch immer noch keinen Antrag nach der neuen Richtlinie stellen.
Ganz genau, immer noch nicht. Und Sachsen hatte sich vorher auch nicht durch besonders hohe Leistungen hervorgetan, muss man sagen. Also da wäre es auch besonders wichtig, dass Betroffene jetzt Zugang zu höheren Anerkennungszahlungen haben.
Ja, die Einheitlichkeit lässt auf sich warten. Es wäre doch super, wenn es eine Stelle gäbe, die die Betroffenen unterstützen könnte. Und dazu habe ich was Passendes gelesen im Forum Propagandablatt.
Genau, das ist der sogenannte Forum Bulletin.
Ja, da ging es nämlich um die Einrichtung einer Ombudsstelle. Und Ombudsstelle ist etwas, das wir schon seit langer Zeit fordern, wo wir sagen, das ist ganz wichtig, dass wir das haben müssen. Wir haben uns diese Forderung aber nicht ausgedacht. Seit wann gibt es denn diese Forderung schon?
Ja, also die gibt es auf jeden Fall schon lange. Also ich bin seit 2018, 2019 ja so ein bisschen auf EKD-Ebene unterwegs gewesen und war auch in einem sogenannten Think Tank ab Januar 2019 bis Februar 2020, wo es um Betroffenenbeteiligung und Anliegen von Betroffenen ging. Da war zum Beispiel auch die damalige noch nicht Ratsvorsitzende Kirsten Fers dabei. Und die Ombudsstelle wurde gefordert von verschiedenen Betroffenen bereits im Januar 2019. Und da war die Forderung nicht neu. Also das heißt, da wurde darüber schon gesprochen 2019 und die Kirchenleitenden haben gesagt, ja, ja, das ist ganz wichtig, das müssen wir umsetzen.
Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Ombudsstellen, kommt glaube ich ursprünglich so ein bisschen aus dem skandinavischen Raum und es geht eben darum, die Rechte von Bürgern gegenüber der Verwaltung, gegenüber dem Staat zu stärken und die Bürger dort zu unterstützen.
Weil das ja so ist, wenn man als Bürgerin, als Bürger diesem Verwaltungsapparat ausgeliefert ist, ist man ja alleine und die haben sozusagen auch sehr viel Wissen und sehr viel Macht. Und das ist sozusagen die Idee, da einen Ausgleich zu schaffen, damit die Anliegen von BürgerInnen nicht einfach übergangen werden können, wenn sie denn auch berechtigt sind.
Und auch in Deutschland gibt es eine sehr bekannte Ombudsstelle, auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und zwar ist das das Amt des Wehrbeauftragten. Das wurde schon in den 50er Jahren eingerichtet und das Amt des Wehrbeauftragten hat eine ganz wichtige Funktion. Zum einen soll es die Grundrechte der Soldatinnen und Soldaten schützen und auf der anderen Seite soll es sicherstellen, dass das Parlament genügend Informationen hat, um die Streitkräfte der Bundesrepublik zu kontrollieren. Und das funktioniert so, dass sich jeder Soldat, jede Soldatin mit irgendeinem Problem direkt an den Wehrbeauftragten wenden darf und dafür darf die Person, also der Soldat, die Soldatin, keine Nachteile haben. Man darf also nicht sagen, ja, hast dich wieder beschwert hier, jetzt wirst du nicht befördert oder so. Da darf sich jeder hinwenden und der Wehrbeauftragte oder die Wehrbeauftragte, im Moment ist es ja ein Mann, der Wehrbeauftragte muss das dann entsprechend unabhängig prüfen. Und auf der anderen Seite muss der Wehrbeauftragte für das Parlament einmal im Jahr so einen Jahresbericht erstellen und da muss er wirklich auch Sachen reinschreiben, die mal nicht so geil klingen. Zum Beispiel, die Kasernen sind marode, die Waffen funktionieren gar nicht.
Ja.
So, und das sind diese beiden Punkte, wo die Rechte der Soldatinnen und Soldaten gestärkt werden sollen, aber auch das Parlament mit genügend Infos ausgestattet werden soll. Das ist im Prinzip eine Ombudsstelle. Und so etwas würden wir uns auch wünschen, dass es eine Ansprechstelle gibt, die unabhängig ist, wo sich Betroffene sexualisierter Gewalt hinwenden können und wo vollkommen unabhängig darüber entschieden wird, ist da nun was dran oder nicht.
Ja, und wo auch eine Transparenz entsteht, das hast du ja auch gesagt, es muss eben ein Bericht erstellt werden, der dem Parlament vorgelegt wird. Das heißt, du redest von maroden Kasernen, wir können von nicht umgesetzten Anerkennungsrichtlinien und im Grunde genommen Chaos in den Landeskirchen, was Ansprechbarkeit für Betroffene betrifft, berichten. Das wäre ja mal wichtig, dass das auch mal dokumentiert ist. Diese Transparenz hat ja eine ganz wichtige Funktion, weil darüber auch Missstände dokumentiert werden. Wir haben ja im Moment eine evangelische Kirche, die sich immer darstellen will als eine Kirche, die schon alles richtig macht, was das Thema sexualisierte Gewalt betrifft. Es wurde aber ja auch in der Forumstudie gesagt, diese Harmoniekultur und im Grunde genommen diese Überschätzung, wie gut man ist, dass das ein Teil des Problems ist. Und wenn jetzt die Ombudsstelle auch berichtet, wie schwierig es noch ist in diesem Bereich, dann wäre das ja auch ganz, ganz wichtig als Gegenposition zu dieser Haltung, wir können schon alles richtig, wir machen alles toll.
Ja, und im Forum Propagandablatt steht drin, dass es jetzt ein Konzept gibt für diese Ombudsstelle.
Das ist ja super, das würde ich gerne mal sehen.
Ja, das kann man leider nicht sehen.
Okay.
Das ist scheinbar geheim. Das hat die Kirchenkonferenz und der Rat der EKD jetzt aber schon gesehen und die haben dem ganzen Ding auch schon zugestimmt. Ich habe keine Ahnung, warum man nicht dazu in der Lage ist, das öffentlich zugänglich zu machen.
Ja, für uns ist ja auch die Frage zum Beispiel, wer leitet diese Ombudsstelle? Also bin ich da wieder kirchlichen Angestellten oder diakonischen Angestellten ausgesetzt als Betroffene? Oder sind das unabhängige Personen?
Nee, man wird hier wieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Mich erinnert das daran, auf dem 23. Parteitag der Kommunistischen Partei wurde das und das entschieden. Aber es hat doch überhaupt gar kein gesellschaftlicher Diskurs darüber stattgefunden, was denn in diesem Konzept drinsteht, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, was es da für Anmerkungen gibt. Da wird jetzt irgendwas vorgesetzt. Das Einzige, was bekannt ist, das ist das, was hier drinsteht im Forum Propagandablatt. Und da steht drin, die Ombudsstelle soll Betroffene sexualisierter Gewalt bei Konflikten mit kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen beraten und unterstützen. Sie erhält keine Weisung, sondern handelt unabhängig im Sinne der Betroffenen parteilich und vertraulich.
Genau das mit dem keine Weisung, das ist schon so lange ein Thema im evangelischen Bereich, weil zum Beispiel Frau Feers immer wieder gesagt hat, dass zum Beispiel die Anerkennungskommissionen weisungsfrei arbeiten. Das hat sie über die Nordkirche gesagt. Da hat sie gesagt, das ist ganz toll, die Anerkennungskommission ist nicht weisungsgebunden. Frau Feers saß aber selber in der Anerkennungskommission. Das heißt, Frau Feers in der Anerkennungskommission war nicht an die Weisungen von Frau Feers als Bischöfin gebunden. Ja, also das zeigt doch mal wieder, wie hier Begriffe verwendet werden, wo man denkt, das ist ganz toll, aber wir wissen überhaupt nicht, wie es praktisch umgesetzt ist. Wird in der Ombudsstelle dann auch wieder Frau Feers sitzen, die nicht an die Weisungen von Frau Feers als Ratsvorsitzende der EKD gebunden ist?
Ich weiß es nicht. Das wären alles sehr interessante Fragen. Wer bezahlt diese Person in der Ombudsstelle? Ja?
Müssen die Kirchenmitglieder sein? Ja, ist es so ein kirchlicher Vertrag, dass die Arbeit als Fachperson in der Ombudsstelle an eine Kirchenmitgliedschaft gebunden ist?
Weiter steht hier, die Ombudsstelle richtet sich insbesondere an Menschen, die in der Kommunikation mit den Institutionen das Gefühl haben, festzustecken, gegen Wände zu rennen oder nicht gehört zu werden.
Oh, ich kann es nicht mehr hören, ne? Nicht gehört zu werden. Wenn ich das schon wieder höre, muss ich daran denken, wie viele KirchenvertreterInnen mir gesagt haben, ich höre Sie, Frau Kracht. Das ist schon wieder dieses, als ob wir frustriert sind als Betroffene, weil wir nicht gehört werden. Wir sind deswegen frustriert, weil Anerkennungsrichtlinien nicht umgesetzt werden, weil Anhaltskataloge nicht durchgewunken werden und weil es zu wenig Geld gibt. Aber gut, weiter im Text. Was steht da? Kann mir da die Ombudsstelle helfen?
Also hier steht noch, Ziel ist es, den Dialog zwischen den betroffenen Personen und der kirchlichen oder der diakonischen Stellen wieder zu ermöglichen. Und da steht eben leider nicht, Ziel ist es, eine Entscheidung zu treffen, ob ein Betroffener hier fair oder unfair behandelt wurde, sondern Ziel ist es, den Dialog zu ermöglichen. Und da muss ich sagen, hat der Wehrbeauftragte doch ganz andere Kompetenzen.
Erklär uns das nochmal, damit es ganz deutlich wird, was der Gegensatz ist.
Also der Wehrbeauftragte kann Akten einsehen. Der Wehrbeauftragte ist nicht einmal Teil der Bundeswehr, sondern Teil der parlamentarischen Kontrolle. Und der Wehrbeauftragte sagt, diese Waffe schießt nicht, damit gefährden wir unsere Soldaten. Punkt.
Also der Wehrbeauftragte soll jetzt nicht sagen, dass die Soldatin jetzt einfach wieder mit dem Offizier kommunizieren kann.
Genau, sprich doch nochmal mit dem Offizier. Vielleicht ist der ja ganz nett. Vielleicht habt ihr euch ja nur auf dem falschen Fuß erwischt. Eigentlich will er dir doch auch helfen.
Geh nochmal in Dialog. Ich finde das übrigens auch wieder sehr interessant. Am Anfang steht, die Ombudsstelle soll Betroffene bei Konflikten mit kirchlichen oder diakonischen Einrichtungen beraten und unterstützen. Und dann steht, richtet sich an Menschen, die das Gefühl haben, festzustecken. So, ja, also das ist schon wieder so rausgenommen, dass es wirklich Probleme geben kann, sondern die Konflikte liegen dann daran, dass die Betroffenen das Gefühl haben.
Ziel ist es nicht, Missstände aufzudecken und festzustellen, sondern Ziel ist es, den Dialog wieder zu ermöglichen.
Super, dann bin ich wieder im Dialog und dialogisiere und dialogisiere und es passiert nichts.
Aber der wichtigste Satz, der kommt jetzt.
Mhm.
Die Ombudsstelle ist nicht zuständig für Anerkennungsverfahren.
Ja, okay, das heißt, ich habe Probleme mit den Anerkennungsverfahren, deswegen streite ich mich mit der Fachstelle oder sowas und dann sagt die Ombudsstelle, sorry.
Oder in meinem Fall, ich habe Probleme mit der Anerkennungskommission, die sagen, nein, du darfst keine Gegenvorstellung einreichen, so wie alle anderen das dürfen. Du darfst das einfach nicht, kann ich mich nicht an die wenden.
Wie war das noch mit dem zahnlosen Tiger? Der sieht vielleicht sehr hübsch aus, hat ein schönes Fell, das glänzt dann auch, aber er ist halt zahnlos.
Also genau das mit dem Anerkennungsverfahren, das, was für so viele Betroffene jetzt gerade wichtig ist. Da wäre es doch wichtig, da jemanden an der Hand zu haben, aber das ist nicht der Fall. Und mir geht es an dem Punkt gar nicht darum, dass die Ombudsstelle jetzt sagen soll, das ist eine angemessene Summe. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wenn man zum Beispiel den Eindruck hat, ich konnte der Anerkennungskommission einen gewissen Umstand nicht deutlich machen. Ich habe es nicht geschafft, den mitzuteilen, was damals da und da passiert ist.
Mhm.
Dass es doch da wichtig wäre, jemanden zu haben, der sagt, Moment mal, wir klären das. Das ist wichtig, dass die verstehen, was du mitteilen willst.
Wir kennen das Konzept nicht. Es kann natürlich sein, dass das Konzept besser ist, als es jetzt in diesen Phrasen durchscheint. Ja? Aber im Moment sieht es doch so aus. Zum Beispiel, wenn jetzt eine betroffene Person aus dem Bereich West, wo jetzt gerade gesagt wird, wir zahlen die individuelle Leistung einfach gerade nicht, da entscheiden wir uns gerade nicht. Ja, da würde man doch sich wünschen, dass die dann die Ombudsstelle anrufen kann und sagen kann, ich brauche aber eine Entscheidung, das ist jetzt meine Notsituation. Aber da würde die Ombudsstelle eben auch sagen, nö. Und was meinst du denn, für was ist die denn dann überhaupt nützlich, diese Ombudsstelle?
Das ist eine sehr gute Frage. Also hier steht auch noch, dass sie nicht gedacht ist für den Erstkontakt von Betroffenen oder deren therapeutische Begleitung. Das ist, denke ich, sinnvoll.
Korrekt.
Wofür sie dann aber wirklich da sein soll, ich weiß es nicht. Wir haben ja häufig das Problem, dass wir gar nicht wissen, wer ist für uns ansprechbar in der Fachstelle. Wir bekommen keine Antwort auf Mails. Gut, dann könnte ich jetzt die Ombudsstelle fragen, Mensch, könnt ihr da mal hinschreiben? Könnt ihr mal sagen, hier, wer ist zuständig für den Herrn Feistauer sowieso? Das würden die wahrscheinlich auch machen. Die Frage ist, ob sich dadurch irgendwas ändern würde.
Es könnte ja Betroffene geben, die sagen, sie haben ein Treffen mit einer diakonischen Stelle, sagen wir mal, gehabt, wo es um Aufarbeitung ging und dort wurden Absprachen getroffen und die stehen dann aber gar nicht im Protokoll.
Ja.
Könnte ich dann an die Ombudsstelle gehen und sagen, das Protokoll gibt gar nicht unsere Absprachen wieder?
Ich denke mal, ja. Die Ombudsstelle würde dann wahrscheinlich die Diakonie anschreiben und sagen, hallo, wir haben hier Folgendes mitgeteilt bekommen, wie sieht denn das aus? Gibt es da irgendein Problem? Können wir irgendwie helfen? Dann würde die Diakonie wahrscheinlich der Ombudsstelle sagen, ja, nee, es ist alles ein Missverständnis. Fertig.
Dann ist ja zum Beispiel die Frage, ob dann im nächsten Schritt das Treffen, was es gegeben hat, wiederholt werden könnte unter Anwesenheit einer Person aus der Ombudsstelle, die sozusagen darüber wacht, dass dann auch vernünftig protokolliert wird.
Das wäre eine interessante Frage. Das wäre doch schön, wenn man sowas wüsste.
Ja gut, also vielleicht wird es ja auch irgendwann mal veröffentlicht, das Konzept der Ombudsstelle. Wo ich mir wirklich Sorgen mache, wo ich da lese, nicht weisungsgebunden, dann denke ich, das wird eine kirchliche Einrichtung sein. Und das werden Mitarbeitende sein, die weiter in der Kirche Karriere machen wollen.
Auf jeden Fall werden sie irgendwie bei Kirche oder Diakonie angestellt sein. Und damit ist ja schon vollkommen klar, dass sie Teil des Apparates sind.
Ja, also wir wissen das nicht hundertprozentig, aber wir denken jetzt, dass es wahrscheinlich so ist.
Glaubst du, dass die Kirche irgendeine Ombudsstelle kreieren wird, wo sie Leute reinsetzen wird, die nicht bei der Kirche oder Diakonie auf dem Gehaltszettel stehen?
Ich halte es für unwahrscheinlich, aber ich glaube, dass das eine echte Ombudsstelle ausmachen würde, ja.
Ich halte es für ausgeschlossen, dass das passieren wird.
Ja.
Absolut ausgeschlossen.
Also ganz schön interessante Entwicklungen oder Nichtentwicklungen mal wieder hier. Also finde ich auch wieder so typisch, dass man irgendwie denkt, ah, sehr cool, Ombudsstelle. Und dann das, was man dann lesen kann, da werde ich dann schon wieder skeptisch.
Es wäre aus meiner Sicht jetzt auf jeden Fall falsch, es in irgendeiner Form als positiv darzustellen, dass es diese Ombudsstelle geben wird. Denn das, was wir darüber wissen, ist nur, dass es eine Ombudsstelle geben wird, die Ombudsstelle heißt. Was sie tatsächlich können wird und was sie für uns als Betroffene tun können wird, das ist nicht bekannt. Und aus meiner Sicht gibt es keinen Hinweis darauf, dass diese Ombudsstelle für uns schlagkräftig sein wird.
Ich glaube, ich gebe die Hoffnung nicht auf, obwohl ich dir eigentlich auch zustimme. Beides so ein bisschen. Ja.
Wir werden sehen.
Also wir werden jetzt auf jeden Fall trotzdem den Sommer genießen. Das Wetter soll jetzt auch wieder besser werden, aber nicht ganz so heiß. Und wir hoffen, alle, die uns zuhören, können das auch tun, möglichst den Sommer genießen.
Und dann bis zur nächsten Folge.
Genau, und danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.